Herzlich willkommen zu Forza, einem Fußball-Podcast vom Blick. Mein Name ist Florian Ratz, ich bin Fußballreporter vom Blick. Und mir vis-à-vis sitzt heute ein Spezialgast, der Anojen Kanagasingam. Herzlich willkommen.
Danke vielmals, merci für die Einladung.
FIFA-Schiedsrichter, Schiedsrichter in der Schweiz, 32 Jahre jung, mega jung, oder?
Verhältnismässig jung, ja. Ja, kann man so sagen.
Genau. Und was für ein Wochenende. Vinti hat sich nochmal ein Spiel der allerletzten Chance erspielt. Der FCB verabschiedet sich aus dem Europacup-Tun, spielt mit Restalkohol. Über all das reden wir ganz am Schluss von der Sendung, aber nicht mit dem Anojen, weil das wäre merkwürdig. Du hättest, glaube ich, Probleme mit deinem Chef, oder?
Einerseits, und ja, es gebührt sich nicht, logischerweise so ein bisschen über die entscheidenden Situationen von meinen Kollegen darüber zu berichten. Und voilà.
Und, genau. Und über das Niveau von irgendwelchen Fußballern zu schnüden, das kommt auch nicht gut an, oder?
Korrekt.
Also, das machen wir am Schluss der Sendung. Da kommt mein Chefchef, der Emanuel Gysi, der Sportchef vom Blick, vorbei. Dann machen wir 5 Hot Takes. weil es wird ja am Dienstag schon wieder geshootet. Das ist ja so schnell, ist es ja dann wieder verjährt praktisch. Dann würde ich ganz kurz Werbung machen. Am Mittwoch, am 13. Mai, also mega, mega früh, sind wir live im HB Zürich in der Haupthalle. Die UBS hat ja ein riesiges Nazi-Trikot aufgespannt und wir machen am 5. einen Live-Podcast und der Benjamin Huckel kommt als Gast und der Pascal Zuberbühler kommt auch. Und ich glaube, das wird cool und es ist gratis. Sonst verlangen wir immer mega viel Kohle, aber diesmal für unsere Live-Podcast, aber diesmal ist es gratis. Also kommt, die ersten 7, die wir schreiben, bekommen 2 Sitz reserviert in den ersten 2 Reihen. So, damit wir der Zubi und der Benny sind mega klein, die sieht man von weit hinten nicht so. Schreibt mir einfach die ersten 7, die auf forza.blick.ch schreiben, haben 2 Sitz reserviert. Und irgendjemand schaut dann, dass die Sitze wieder frei bleiben. Wir sind uns noch am Balgen drum, wer das darf sein. Irgendjemand wird das machen. Und die letzte Werbung ist, wenn ihr Geld ausgeben wollt, zu uns live gesehen, am Donnerstag, 28. Mai im Arthouse ist in Zürich ein Live-Podcast. Forza, dritte Halbzeit und Sikora Gislo, wo wir uns gegenseitig eingrätschen, auch ohne Schiedsrichter. Aber wir haben eine Idee mit gelben und roten Karten.
Tipptopp, das klingt gut.
Weißt du noch, wo du deine erste gelbe und rote Karte bekommen hast? Ist das ein spezieller Moment gewesen eigentlich? Also weißt du, wo man gesagt hat, Du siehst sie nicht auf dem Feld, sondern du bekommst sie jetzt und darfst sie einem anderen zeigen.
Ah, oh, jetzt habe ich schon gemeint, ich selber als Fußballer.
Du bist ja nicht so ein angenehmer Schüttler gewesen, glaubst du?
Nein, eher weniger. Aber der Moment, wo ich mein allererstes Spiel durfte pfeifen, das ist noch relativ gut präsent. Auf einem Nebenplatz im Berner Oberland. Das war, glaube ich, Lerchenfeld gegen Interlaken. Und ja, das sind so Momente, wo einem bleiben in der Schiedsrichter Karriere. Und ja, das ist eindrücklich. Ja.
Hast du noch irgendeine Szene in der Erinnerung, wo du sagst, das ist mein erster richtig guter Pfiff gewesen?
Ich glaube, sogar in diesem Match eine Penalty müssen verhängen. Und das weiss ich noch. Und das war schon noch speziell gewesen, vor allem, weil man das ja nicht so nicht kennt, also auch von der Gestik her, vom Stellungsspiel. Wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke, ja, ist wahrscheinlich alles so gewesen, wie es eigentlich nicht hätte sein sollen oder wie ich es heute eigentlich anders würde machen. Aber ich glaube, der Entscheid am Schluss hat, glaube ich, gestimmt. Er ist auch, glaube ich, gut akzeptiert worden.
Und ist kein Videobeweis?
Nein.
Auch noch niemand mit Handy, wo nachher...
Nein, ich glaube es nicht. Aber es hat schon Eltern gehabt. Okay. Also das heisst, das ist schon so ein Faktor gewesen, als junger Schiedsrichter oder vor allem auf den regionalen Stufen, dass man dort in dem Sinne ja, sehr schnell ein Feedback hat von den Zuschauern, insbesondere eben bei den Junioren, von den Eltern. Und ja, das ist schon noch etwas Spannendes gewesen, ja.
Wir kommen auf die Beruf oder auf die Halbberuf gerade zu sprechen, aber erzähl doch kurz einmal, wie bist du überhaupt zum Schiedsrichter gekommen? Du hast geshootet,
genau.
Wie viele Kinder in der Schweiz. Und dann hat es aber nicht ganz aufgelenkt, oder ja, was ist? Ja.
Klassisch, mit 6, 7 habe ich mal angefangen zu shooten. Ein Jahr beim SC Ittigen. Und bin dann eigentlich immer sehr angetan gewesen, vom Fußball. Habe so sehr leidenschaftlich ausgeübt, circa etwa 10 oder 11 Jahre. bis ich etwa 15, 16 war. Und da hat es dann so einen einschneidenden Moment gegeben. Als Junge, als Jugendlicher ist man mega motiviert. Geht natürlich auch mit den entsprechenden sportlichen Ambitionen, auch wenn es nur in der Viertliga war, geht man in jeden Match rein. Wir hatten dann so einen Match gehabt, wo es um einen Aufstieg, um einen möglichen Aufstieg ist gegangen. Da haben wir dann in Folge, ja, auch von gewissen Schiri-Entscheidungen, sage ich jetzt mal, oder sage ich immer noch, vielleicht verpasst. Das hat mich dann mega beschäftigt. Also mehrere Tage, wenn nicht sogar eine Woche lang, wo ich mir dann auch Gedanken gemacht habe. Vor allem ein wesentlicher Gedanke, der mich dort so ein bisschen beschäftigt hat, hey, wenn der Schiedsrichter in diesem Match einfach ein bisschen besser wäre gewesen oder sich mehr Mühe hätte gegeben, wie wäre es echt rausgekommen? Würden wir jetzt vielleicht um einen Aufstieg spielen? Wären wir vielleicht schon in die Drittliga? Und das sind so Gedanken, die man dann auch im Zusammenhang so ein bisschen, ja, mit dem beruflichen oder mit der schulischen Laufbahn, wo ich im Gimp war, wo ich mir dann Gedanken dazu gemacht habe, wie wollte ich vielleicht noch nebendran ein bisschen Sackgeld verdienen, was ein bisschen zehnte zum anderen geführt hat. Und wo ich mich dann auf das Abenteuer Schiedsrichterei eingelassen habe, weil wir eben in der Aktivmannschaft im Eis, also wir sind sehr, sehr tief gewesen, also in Bietigen hat man dann zumal als Viertliga geshootet im Eis und da hat man dann ab und zu mal am Samstagmorgen eben ist mir Spielleiter gewesen bei den EU-Junioren. Dort habe ich dann die ersten Erfahrungen gesammelt, eben Eltern, direkt Feedback. Das hat mir recht imponiert und dann habe ich dann mal gesagt, ja, mach das mal und es hat mir so gut gefallen und jetzt bin ich immer noch Schiedsrichter.
Also was bei Eltern, bei E-Juniorenspielen und D-Juniorenspielen, das ist ja krass. Also in der Nordwestschweiz müssen die inzwischen sich so, außerdem hat das wieder zurückgeändert, in so einem Schemmjäckeli eigentlich stehen, weit weg vom Feld, weil sie sich nicht spüren. Hast du auch so Situationen erlebt? Oder hast du da Schwein gehabt und bist rundum gekommen?
Glücklicherweise nie solche Situationen erlebt, aber ja, schon auch eben gerade bei diesen Turnier oder Mini-Turnier hat es, glaube ich, dann zumal geheissen, wo man als Spielleiter dann, ja, in erster Linie dafür zuständig war, das Resultat zu notieren. Und dann, das Offside ist, glaube ich, ab dem 16er gewesen, also ein paar Meter. Und gleichwohl ist noch mega spannend gewesen, weil alle Eltern sind dann ehrlich auf beiden Seiten vom 16er, haben sich dann dort drum positioniert. Und das ist dann automatisch. Hast dann gewusst, ob du richtig oder eben nicht richtig liegst. Und, das ist für mich, also, das so ein eindrückliches Erlebnis gewesen. Was mir dann auch gezeigt hat, okay, hey, ich muss mir ja Mühe geben. Also auch die Junioren selber auf dem Platz in dem Sinn eher ruhig gewesen, die Eltern waren weniger gewesen und entsprechend hat mich das noch irgendwo durch so ein bisschen angespornt, ja.
Okay, also man könnte ja auch sagen, hey, wisst ihr was, im Fall ohne mich findet das Spiel gar nicht statt, könntet ihr auch mal irgendwie froh sein, dass da einer mit einer Piffen auf dem Platz steht. Ja. Also, aber die hat's angesprochen, du bist weitergegangen und du hast einen recht steilen Aufstieg gemacht, oder? Und als Schiedsrichter, also Profifußballer, die haben ja das Pech, es sitzen immer ein paar Journalisten rum und die machen alle irgendwelche Noten, kreuz und quer und so. Die Schiedsrichter bekommen zum Teil auch Noten, wir im Blick gehen auch Noten. Aber die werden ja die ganze Zeit von euren Chefen benotet. Mhm. Also kommen immer wieder Inspizienten und sagen, ja, das hat er jetzt gut gemacht, das hat er schlecht gemacht. Ja. Und wenn man rauf will, dann muss man gut sein.
Und richtig. Gut und konstant gut sein. Dass man, also Eintagsfliegen, sage ich mal, einfach ein guter Match.
Ein guter Penalty.
Längt eben nicht, sondern man muss dann entsprechend auch über eine längere Zeitdauer die Konstanz anbringen. Und das ist ja auch richtig und wichtig, dass das so ist. Und das wechselt sich ja dann auch immer ab mit den Beobachtern oder den sogenannten Schiedsrichter-Coaches, dass man eigentlich jedes Wochenende oder fast jedes Wochenende eigentlich jemand anderes im Stadion hat. Das finde ich auch gut. Es gibt mir auch immer ein bisschen andere Perspektiven von diesen Coaches, damit ich mich ja laufend kontinuierlich weiterentwickeln kann.
Du hast nie irgendwie mal das Gefühl gehabt, einen Match, egal auf welcher Stufe, hey, das habe ich im Fall echt nicht nötig. Ich habe mal bei einem Match mitgemacht, wo die Basler Sportjournalistinnen und Sportjournalisten gegen die deutschen Kollegen einer von der Grenze geshootet haben. Und der Andreas Schluchter war Schiedsrichter, also ein ehemaliger FIFA, FIFA-Schiedsrichter. Er war dort schon nicht mehr FIFA-Schiedsrichter gewesen. Und der hat irgendwann einmal gesagt, glaub, nach einer halben Stunde, hat FIFA doch eure Scheiße leid. Weil irgendjemand hat umeinander gebackt. Und, also, weißt du, bei einem Match ist es wirklich cool. Und so sind ja die Leute, oder? Ja. Also, sobald irgendjemand etwas pifft, findet ja immer irgendjemand so ein Seich.
Ja. Ja. Da muss ich ehrlich so sagen, das ist mir glücklicherweise noch nie passiert, dass ich wirklich irgendwie eben die Schnurren voll hatte und am liebsten irgendwie der Beto hat hergeschmissen. Aber es hat natürlich auch gewisse Situationen in meiner Karriere gehabt, wo ich gedacht habe, hey, warum tue ich mir das überhaupt an? Wir kommen ja sehr wahrscheinlich auch noch auf ein Match St. Gallen GC drauf zu sprechen.
Du hast mich ja gefragt, um was es geht, und ich finde, es ist ja nur fair. Genau, ich würde über den würde ich dann noch schwätzen, aber ja, genau. Entschuldigung.
Ja.
Ist das so einer gewesen? Komm, jetzt kommt mir gerade rein, wenn du es schon angesprochen hast. Ich erzähle dir schnell, warum, dass mir der Match so der ist mir wirklich richtig geblieben.
Ja.
Und, aber,
mir
du,
auch.
Du, dir auch. Und du korrigierst mich, wenn es falsch ist. Ich habe dich dort noch nicht so als Schiedsrichter wahrgenommen, wo ich jedes Wochenende auf dem Feld gesehen. Also du bist, glaube ich, relativ frisch gewesen.
Mhm.
Ist das richtig?
Das kann man so sagen, ja.
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 Also in der Super League.
Ja.
So. Und ich habe den Match geschaut am Fernsehen. Also ich bin nicht im Stadion gewesen, sondern ich habe ihn live am Fernsehen geschaut. Und ich erzähle schnell, also es fängt an, Amir Abrashi, Stockfehler, als letzter Mann verliert der Ball halber, wirft sich so halber vor den Ball, halb wird er geschupft, halb schupft er den Gegner. Du entscheidest, Notbremse, rot. Und ab dann ist der Match hyper nervös geworden. Der Videoschiedsrichter hätte die ganze Zeit vor einem Bildschirm gebeten. Unter anderem hast du einmal auf Nicht-Penalty entschieden, wo der Saulo De Carli den Ball spielt. In der Grätsche aber noch hat der Gegner noch am Fuß trifft und du findest, nein, ist kein Penalty. Der Videoschiedsrichter, Videoassistent sagt aber, hey, das musst du dir anschauen. Du läufst zu dem Bildschirm, siehst, ja, stimmt, trifft ihn, gibt den Penalty. Und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, hey, Scheiße, das Spiel entgleitet diesem jungen Schiedsrichter komplett und er wirkt auf mich, wie wenn er eigentlich jetzt am liebsten gern würde heimgehen. So, es tut mir leid, es ist dann nochmal ein Penalty dazugekommen und so, und am Schluss haben alle, über alle die Pfiff und alles ist, und am Schluss, und darum finde ich es so einen speziellen Fall, und es geht mir jetzt auch nicht, eben, ich habe dir geschrieben, es geht mir nicht darum, die dort bloßzustellen, sondern der Fall hat irgendwie alles. Also, ein kniffliger 50-50-Entscheid, wo nachher die Schiedsrichter-Experten auch sagen, ja, kann man so sehen oder so sehen. Einer, wo nachher der Daniel Wermelinger, der Schiedsrichter-Chef, im Blick geht und sagt, nein, das ist falsch, also den Penalty hat man nicht dürfen geben.
Ja.
Und, also da ist wahnsinnig viel auf dich.
Gebrasselt.
Genau. Und da, wenn du mir würdest erzählen, wie das für dich war, fände ich das mega spannend.
Ja, also ich glaube, die Schlüsselsituation in diesem Match hast du alle richtigerweise erörtert. Es war genau so gewesen. 50-50 Entscheid, vielleicht auch mangels fehlender Cleverness, wenn man gerade in so einem Moment vielleicht auch eben die Möglichkeit hat, anders zu entscheiden. Umso mehr, weil es natürlich extrem wichtige, eminent wichtige Matches gewesen für beide Mannschaften. Da hätte das jetzt im Nachhinein, ist man immer gescheiter, hat man es vielleicht immer anders gemacht, hätte ich dort vielleicht schon anders entschieden. Insbesondere, weil ich ja die Möglichkeit hätte gehabt, und es wäre in dem Sinn kein Skandal gewesen, dort einen Freistoß für die Verteidigung können zu geben. Ja, ich habe dann den Entscheid getroffen, bin dann in dem Sinn zu dem gestanden, hat die Verantwortung übernommen. Und ja, und ab dann ist es dann sage ich mal, nicht unter Umständen einfacher geworden.
Also du meinst, ist jetzt der Platzweis gegen
Amir Abrashi? Genau, gegen Abrashi. Und ja, und dann kommen natürlich die Penalty-Szenen. Die erste Intervention, glaube ich, war korrekt gewesen, wo ich effektiv auf dem Platz ein Beistellen verpasse. Also dort hat mich der VAR zu Recht rausgeholt. Dann gibt es eben die zweite Situation, wo er mich zu Unrecht rausgeholt hat, wo ich am besten bei meinem Entscheid auf dem Platz, wo ich in dem Sinne noch so gesehen habe, kommentiert habe, wahrgenommen habe, wäre ich geblieben. Ja, und als junger Schiedsrichter mit der Erfahrung, die natürlich auch fehlt, das sind wahrscheinlich knapp 20 Matches, die ich dann hatte auf dem Buckel als Superleague-Schiedsrichter, ist es rückblickend für mich ein brutaler Lehrplatz gewesen. Einerseits, was auf dem Platz selbst passiert ist, in Bezug auf das Management, damit die einfach, du hast es vorhin erwähnt, also einfach schauen, dass der Match mir ja nicht aus den Hängen entgleitet. Einfach sicherstellen, dass man 11 gegen, also respektive 10 gegen 11 noch einigermassen kann fertig shooten, dass da nicht irgendwie noch ein Gemetzel gibt, dass ich da, ja, ja, Anfüsse und Schlusszeichen lebendig rauskomme. Ja, es ist der zweite oder dritte Match, ich glaube der zweite Match war auch im Kibun Park. Aus St. Gallen weiss man, das ist ein Hexenkessel, es ist eine Stimmung und ja, ich glaube, da kann man auch sagen, da stehe ich auch dazu, dass ich in diesem Match überfordert war, mit gewissen Situationen, mit gewissen Entscheidungen, aber eben rückblickend ja, die richtige Lehre daraus können ziehen. Und ich glaube, auch rückblickend betrachtet ist das auch einer von den entscheidenden Spielen gewesen, glaube ich, auch für meine Entwicklung. Dann als Superleague-Schiedsrichter, ja, oder jetzt eben als FIFA-Schiedsrichter, dass ich den Weg können so machen und die richtige Lehre und Schlüsse daraus können ziehen.
Wie ist es, also das Bittere, ich stelle mir so dann vor, oder früher noch, wo ich mal am Anfang ins Stadion reingegangen bin, da war der Schiedsrichter auf dem Platz gewesen. Und der Schweizer Fernsehen hat sicher keine Kamera aufgestellt gehabt, oder vielleicht eine irgendwie auf der Haupttribüne. Man hat nicht in der Pause als Schiedsrichter noch irgendwie Infos können bekommen, du, die fünfte Minute hast das verpasst, ja, oder so. Es hat auch noch keine, also man ist noch nicht mit Headset, mit Videoassistent und Drehassistent auf der Seite verbunden gewesen. Man hat auch, also einfach. Man hat den Pfiff gemacht, zu dem ja, man müssen stehen und nachher ist es halt weitergegangen. Jetzt hat man ja wahnsinnig viel mehr Informationen. Ich habe es wahnsinnig spannend gefunden. Das erste Rückrundenspiel, das Sandro Schär gepfiffen hat, haben wir Journalisten, siehst du, ich tue mich schon mit dir total identifizieren, dürfen zuhören, was da alles kommuniziert wird. Und dann bekommt man zum Teil auch, wenn man das will, Feedback direkt. Also du hast eine geile Karte verpasst oder das musst du anschauen oder da bist du zu spät gewesen oder irgendwie so etwas. Wenn du in der Pause sitzt vor so einem Spiel und du merkst, es ist, oder, also die Spieler werden dann aufgeregt, die merken vielleicht auch, vielleicht bei diesem Schiedsrichter kann man vielleicht etwas rausholen, wenn man jetzt gut Druck machen. Was hast du dort gemacht in der Garderobe?
Ich muss sagen, normalerweise nehme ich das Handy nicht führen in der Pause, in der Kabine. Ja, weil ich einfach sage, hey, schau, die Halbzeit, die liegt jetzt hinter mir. Also, auch wenn es in dem Sinne umstrittene Entscheidungen hat gegeben, es wird ja nichts ändern am Ausgang. Ich kann es nicht mehr korrigieren. In diesem Spiel, in diesem speziellen Spiel, bin ich aber von dieser Taktik oder von dieser Strategie auch abgewichen, weil es mich einfach so beschäftigt hat, wo einfach so ein bisschen die Feedbacks auf dem Platz, vor allem natürlich von Seiten von GC, sehr heftig ausgefallen. Und ich dann auch ein bisschen an mir selber gezweifelt habe ich das komplett falsch wahrgenommen? Bin ich dort irgendwie, ja, völlig irgendwie auf dem Holzweg gewesen bei dem Entscheid? Aber es kann ja nicht sein. Also, der Wahr hätte sie ja in dem Sinn durchgewunken. Entsprechend kann es ja wahrscheinlich kein klarer und offensichtlicher Foul-Entscheid sein. Und dann effektiv in diesem Match habe ich die Szene nochmal angeschaut und, ja, effektiv vielleicht trägt das auch dazu bei, dass ich in der zweiten Halbzeit bei gewissen Entscheidungen nicht mehr so satt und fest war. Habe ich dann auch müssen sagen, ja, eigentlich schon direkt in der Kabine, ja, rückblickend schon nach 45 Minuten, hätte ich vielleicht anders entscheiden können. Ja, also zu deiner Frage, eben, effektiv die Möglichkeiten gibt es. Ob schon eben im Grundsatz versuche ich eigentlich, ja, möglichst fokussiert zu bleiben, konzentriert zu bleiben.
Das ist ja immer so ein, weißt du, Vorwurf, wo wahrscheinlich viele Leute haben, ja, jetzt hat er umstritten die Entscheidung in der ersten Halbzeit. Genau, und jetzt ist ja logisch, dann pfifft er in der zweiten Halbzeit, oder sie pfifft dann in der zweiten Halbzeit halt der Penalty fürs Team B, wenn er fürs Team A gegeben hat.
Genau, aber das ist ja jetzt nachweislich nicht der Fall gewesen in dem Spiel, sondern es ist ja dann eigentlich noch drüber oder eigentlich noch extremer ausgefallen. Aber ja, Das ist so ein bisschen eben meine persönliche Taktik, dass ich einfach versuche, während diesen 90 Minuten, wo ich im Stadion bin, ja, eigentlich versuche, alles andere auszublenden, irgendwann durch so ein bisschen auch in diesem Tunnel drinnen bleiben. Als Schiedsrichter ist mir ja sehr schnell auch als Spieler in diesem Tunnel. Und mir hilft es, dass ich einfach bei der Sache bleibe, dass ich mich auf das kann beschränken, fokussieren und konzentrieren. Ja, und logischerweise dann einfach auch das pfeifen, was ich sehe. Und nicht nur irgendwie im Hinterkopf, hey, dort. Ja, voilà.
Und dann ist das Spiel endlich fertig. man darf duschen, fahrt heim. Aber dann weisst du ja, also medial fängt es ja eigentlich erst an.
Ja.
Wenn du dann pensioniert bist, gibt es ja dann auch Jobs. Man kann ja als pensionierter Schiedsrichter, wird man Schiedsrichter-Experten, oder? Können wir vielleicht nachher noch darüber reden, wie du die Arbeit siehst. Und dann kommt ja aber auch das Feedback von den Leuten, die dich als Schiedsrichterchef beurteilen. Mhm. Oder? Mhm. Wie läuft das ab?
Also konkret nach dem Match war es so, dass wir instant, wie wir es eigentlich bei jedem Match machen, mit dem Schiedsrichter Coach, mit dem Beobachter im Stadion, haben wir den Match aufgearbeitet, haben wir die entsprechenden Situationen analysiert. Zwar noch ohne Bildmaterial, das ist dann auch relativ schnell, sag ich mal, in Eigenregie habe ich das dann auch selber gemacht, auf dem Heimweg, respektive dann im Hotel. Damit ich einigermassen weiss, oder damit ich mal die Szene, die ich selber noch nicht habe gesehen, einfach auch mal selber anschauen kann. Und entsprechend dort habe ich dann schon meine erste, Meinung fachlich, technisch selber können bilden. Und, die ist dann auch kongruent gewesen mit den Meinungen von unserem Fachausschuss, mit unseren Chefs, mit den Verantwortlichen. Ich habe dann auch am Sonntag oder respektive am Menti darauf habe ich dann auch noch ein Gespräch gehabt mit dem Dani Wermelinger, wo er mich in dem Sinne auch vorinformiert hat, eben bezüglich dem Artikel, bezüglich dieser Stellungnahme. Und so habe ich, ist es für mich in dem Sinne nicht irgendwie eine Überraschung gewesen oder eine Bombe, wo eintrifft mit dem Artikel, weil ich natürlich über das Wochenende auch gewusst habe, das generiert, glaube ich, ein paar Artikel, das generiert natürlich auch Diskussionen, der Match, die Entscheidungen, die Situationen, die ich dort erlebt habe. Und so haben wir das dann aufgearbeitet. Aber auch dort, also wenn wir jetzt wieder zurück auf den Lehrplatz kommen, ich glaube, in dieser Heftigkeit habe ich das noch nie erlebt, was dort medial in diesen knapp 48 Stunden ist abgegangen. Und das ist dann auch einer von meinen wesentlichen Faktoren gewesen oder Gründe gewesen, warum das in der Social Media in dem Sinn gekippt hat. Also ja, ich bin da nicht mehr präsent auf Facebook oder auf Instagram, weil ja, da sind Sachen eingegangen, die sind nicht ganz jugendfrei, zum Teil auch deutlich unter der Gürtellinie.
Aber ich habe viele Fragen, man hat ja so Social Media schon mega cool, solange man selber einfach nicht so ein bisschen konsumiert und ab und zu mal etwas schreibt. Aber es ist halt gleichzeitig, die Leute sind bei dir im Hosensack und sie können dir direkt schreiben, was sie von dir halten und das anonym ist. Also das heisst, es ist nicht nur dann irgendwie im Blick und im St. Galler Tagblatt und im Tag gestanden, dass das ein turbulentes Spiel war und die Leute haben dir dann gerade geschrieben, was bist denn du für Entschuldigung, Vollhonk.
Absolut. Und solange das ja mich selber betrifft, kann ich das noch einigermaßen gut einordnen, kann ich gut mit dem umgehen. Aber ich sage mal, einfach die rote Grenze ist ja dann erreicht, wenn es deine Familie oder wenn es um deine Angehörigen geht. Und da ist bei mir dann der Entschluss so relativ schnell festgestanden, dass ich dann am gleichen Wochenende all das gelöst habe. Und es geht mir immer noch gut, ich vermisse es nicht. Ich kann jetzt die Zeit auch besser investieren daheim mit meinen beiden Kiddies. Und von dem her, tipptopp.
Ich habe mal ein Wochenende gemacht, wo ich den ganzen Samstag und Sonntag mit Schiedsrichter verbracht habe auf Regionalplatz in Basel und dort hat mir eine Frau oder Freundin von einem Drittligaschiedsrichter erzählt, dass tatsächlich Zuschauer ihren amigs den nackten Arsch entgegenstrecken, weil sie wissen, dass sie irgendwie und sagen, die Mann hat hier wieder falsch gepfiffen und so. Also das heisst, bei dir ist auch die Familie angegriffen worden.
Ja.
Also absolut, warum? Also deine Frau und deine Kinder haben, glaube ich, nicht gepfiffen, oder?
Nein.
An dem Tag?
Nein. Die waren auch nicht auf dem Platz gewesen, die waren geschweige denn im Stadion gewesen. Aber ich glaube, leider muss man sagen, läuft es, glaube ich, auch ein bisschen so in den sozialen Medien. Und entsprechend habe ich dann auch gesagt, ziehe ich hier irgendwo durch so ein bisschen die Notbremse für mich selber eben und zum Schutz von meinen Liebsten.
Das ist ja der Moment, wo man sich auch nochmal hinter sind. Also vor allem, wenn dann noch die Familie reingezogen wird und es ist jetzt nicht so, dass du Multimillionär wirst als Schiedsrichter. Du hast dort noch wie viel Prozent geschafft?
Nebendran? Ja, dort 80% als Super League-Schiedsrichter gearbeitet, also bei meinem Hauptarbeitgeber, und 20% bin ich dann angestellt beim SFV, genau, als Super League-Schiedsrichter.
Genau, also 20% bist du, würdest du gesagt, 80% hast du geschafft, aber nicht als Super League-Schiedsrichter,
ja, genau,
20%
genau.
Super League, also, und 80% noch Job. Genau.
Richtig.
Und dort ist aber trotzdem, hast du nicht gesagt, okay, das macht mir keinen Spass. Oder hast du dann gedacht, okay, erst recht, wird man vom Verband dann unterstützt? Also einerseits muss ich dann eben, also steht dann Dani Wermeling an und sagt, ja, das war ein Fehler gewesen. Andererseits muss er dich ja irgendwie intern wahrscheinlich schon unterstützen, damit du nicht davonläufst,
ja,
oder?
Ja. Also es war ein längerer Prozess gewesen und es war dann auch nicht einfach abgehandelt gewesen mit der Stellungnahme vom Dani in den Medien. Es ist auch noch ein bisschen weitergegangen und auch bei mir selber intern ist es natürlich ein längerer Prozess gewesen. Es war nicht nur die 48 Stunden gewesen, also quasi der, ja, wo das mir so entgegengeschlagen hat, sondern eben auch die ganze Woche hat es mich beschäftigt. Ja, man geht dann irgendwo durch immer gleich schauen in den Medien, hey, ist es überhaupt noch ein Thema? Ist vielleicht auch menschlich, glaube ich. Oder bin ich so ein bisschen dort aus dem Gröbsten draussen? Ja, also was mir extrem geholfen hat, wenn wir noch schnell jetzt beim Beruf bleiben, ist der Fakt, dass ich am Montag, zwar nicht um 7:30, aber ich bin ein bisschen später ins Büro, am 9 Uhr konnte ich ins Büro gehen. Und ja, das Glück, dass ich dort irgendwo auch so ein bisschen Kollegen, Kolleginnen in diesem Umfeld habe, die nicht mega fußballaffin sind. Das schätze ich extrem. Dort bin ich einfach dran. Ich komme dort her, mache meine Arbeit und kann dann auch wieder gehen. Und Fußball ist dort während den 8 oder 9 Stunden kein Thema. Und das hat mir in dem Moment hat's mir extrem gut getan. Ja, weil ich entsprechend auch mich ablenken konnte, weil ich so auf andere Ideen kommen konnte, mich ja, mit der Arbeit beschäftigen konnte. Und seitens Verband hatte ich dort immer die volle Rückendeckung, hatte ich immer die volle Unterstützung gehabt. Aber ich glaube, es ist schon wichtig und richtig, dass, ja, dass natürlich der Verband oder eben unsere Chefs dort die Entscheidungen kritisch, objektiv, sachlich und möglichst nüchtern auch die beurteilen. Also es hat ja jeder gesehen. Also schlussendlich ich selber, ich war der Erste, der gesagt hat nach dem Match, hey, das war ein dummer Entscheid gewesen. Dort hätte ich einfach bei meinem Entscheid so bleiben, also vor allem beim zweiten Penalty. Und da finde ich so richtig, da muss man da nicht ja, in den Medien etwas künsteln oder etwas erzählen, wo gar nicht der Wahrheit entspricht. Und ja, bezüglich Vertrauen, ich glaube, das schönste Zeichen war dann, dass ich dann genau gleich Match GC St. Gallen, die genau gleiche Konstellation, knapp 3 Monate später, glaube ich 2 oder 3 Monate später, wieder habe ich auch. Dass ich nominiert wurde für den Match, wo es für GC um alles oder nichts ist gegangen. Also respektive eben ähnlich wie jetzt in der aktuellen Saison, ob sie sich in die Parage retten können oder allenfalls sogar der direkte Ligaerhalt kann geschaffen werden. Auch dort, muss ich mich noch daran erinnern, zurückbesinnen, hat es ja einen Blickartikel gegeben.
Vor dem Match?
Genau, das GC-Aufstand.
Warum macht man jetzt genau den
Gleichschiedsrichter? Warum zur Hölle, oder ja, kommt man auf die Idee, der genau gleiche Schiedsrichter, der eben den ersten Match schon nicht so gut im Griff hatte, auf die gleiche Konstellation im letzten Grund, vor allem bei dieser Ausgangslage nochmal anzusetzen. Und glücklicherweise ist dann alles gut gegangen. Und ja, also, dort habe ich auch immer, die Rückendeckung von meinen Verantwortlichen gespürt. Und bin noch heute extrem dankbar, dass ich die Chance bekommen habe. Es ist für mich dann auch am Ende von dieser Saison, in der 38. Runde, ja, habe ich dann auch so den Haken dahinter können setzen, hinter all dem, was passiert ist in diesen 3-4 Monaten, eben gestartet mit dem Match in St. Gallen. Dann noch 2-3 andere schwierige Spiele gehabt, aber dann, ja, zum Glück im Guten können aufhören oder eben können abschliessen die Saison, dann auch mit dem Match geht es in St. Gallen. Und, ja, wie ich gesagt habe, ich glaube, ein mega langer Prozess, wo mich nicht nur fußballtechnisch beschäftigt hat, sondern eben auch menschlich, weil man natürlich auch mit vielen Personen rundherum ins Gespräch kommt, wo ich aber auch immer die Unterstützung und den Support gespürt habe, wo mir extrem wichtig ist, ja, dass ich gestärkt eigentlich aus dem Ganzen raus haben können, ja.
Und du hast nachher nicht das gemacht, was ich vielleicht gemacht habe, du hast dich nicht zurückgezogen, sondern du hast jetzt auf Anfangsjahr dein Leben nochmal ein bisschen umgestellt. Also du bist jetzt noch 50% angestellt. Genau. Und zwar, was tust du entwickeln? Sag mal, also bitte für Unterlagen zur Ausbildung von Polizistinnen und Polizisten.
Richtig. Also ich bin seit 8 Jahren bin ich beim Schweizerischen Polizeiinstitut angestellt. Wir sind ein Ausbildungsinstitut, also wir stehen im Dienst eigentlich von allen Polizeikorps in der Schweiz, und unsere Aufgabe ist es eigentlich, Kurse, Lehrmittel, also Unterrichtsunterlagen zu entwickeln, gemeinsam mit den Angehörigen von der Polizeiorganisation. Also wir arbeiten dort eigentlich sehr stark im Milizsystem. Und genau, ich bin dort vor etwa 18 Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu einem Grossprojekt dazugestossen und habe jetzt per Anfangsjahr eben das Pensum um 50% reduzieren können. Ich arbeite immer noch dort sehr stark im Operativen auf der Doktrinstelle und darf dort meine Expertise als ausgebildeter Sek-Lehrer so in methodisch-didaktischen und pädagogischen Bereichaspekten darf ich dort einbringen und es macht mir enorm viel Spass und auch dort bin ich extrem dankbar am Polizeiinstitut und meinen Verantwortlichen, dass ich eben die Möglichkeit habe, dass ich weiterhin eben mit dem einen Fuß auch in der Privatwirtschaft, also jetzt konkret im öffentlichen Sicherheitsbereich darf arbeiten. Und es gibt mir auch den Ausgleich, wo für mich extrem wichtig ist, eben, dass sich nicht nur alles in meinem Leben um den Fußball dreht.
Aber du hast aufgestockt, 50%,
genau.
Bist du Schiedsrichter.
Ja.
Und wenn man jetzt so das Ungleichgewicht anschaut, also auf der einen Seite sind die Fußballprofis, die haben ihre Training, die tun sich um ihren Körper kümmern, also die haben einen ganzen Staff, der sich darum kümmert, dass sie fit sind. Die haben aber auch zum Teil, wenn sie ein bisschen besser verdienen, haben sie meistens auch noch selber einen Privattrainer, der schaut, dass sie fit sind, nicht im Übertraining sind und so. Und du bist du 50% angestellt, aber du musst ja dann trotzdem immer hinten nachsäckeln, okay. Und du musst nicht immer gerade auf Ballhöhe sein, aber du musst ja trotzdem und dann ändern die Regeln noch jedes Mal. Irgendwie haben wir das Gefühl, alle halbe Jahr gibt es nochmal eine neue Weisung. Also wie tust du das? Wie trainierst du? Wie tust du dich vorbereiten auf die Match?
Ja, und es ist ja nicht nur die 50% jetzt als Hauptprofi beim SFV, wie du es richtig hast gesagt, Vorbereitung auf dein Spiel, physisch, körperliche Vorbereitung, aber natürlich auch technisch-taktische Analyse auf das Wochenende, wenn ich ein Match pfeife, Regeneration, Nachbereitung, das gehört alles so ein bisschen dort mit rein in das Päckchen als Fußballschiedsrichter oder jetzt konkret als 50% Angestellte vom SFV. Aber es ist ja auch noch so, dass ich nebendran 50% beim Polizeiinstitut arbeite. Und dort wird ja irgendwo durch berechtigterweise Leistung verlangt, eingefordert. Und ja, für mich einer der wichtigsten Plätze ist die Familie, ja. Dass ich dort auch die Zeit kann verbringen kann, geniessen kann mit meinen Liebsten. Und ja, ich sage, es ist Seiltanz. Es ist ein Hochseilakt, dass man die drei Bereiche miteinander möglichst in Einklang kann bringen, dass man alles einigermaßen unter einen Hut kann bringen. Da bin ich ehrlich. Also es ist täglich in dem Sinn, bin ich am Jonglieren, dass ich all diesen Bedürfnissen, Erwartungen gerecht werde. Und logischerweise, dass ich überall, sei es jetzt daheim, sei es im Beruf, also bei der Polizei oder sei es natürlich auf dem Fußballplatz, immer 100% kann erbringen, was ja logischerweise auch von mir gefordert wird. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich würde sagen, dass ich da nicht irgendwie gewissermaßen an Anschlag würde kommen, mit der Energie, mit den Nerven manchmal schon mit den beiden kleinen Kindern daheim. Glücklicherweise macht mir alles Spass. Habe ich die Freude dran, habe ich die Leidenschaft. Ich glaube, das ist auch notwendig, dass man das kann ausüben irgendwann durch, auch so, wie es gefordert wird von den Verantwortlichen. Aber ja, ich würde jetzt logischerweise nicht Nein sagen, wenn jetzt nächstens, oder vielleicht, ja, wenn dann nächstens mal vielleicht im Rahmen von der Professionalisierung, wenn wir da mehr Stellenprozent bekommen, dass ich da entsprechend mein Hobby immer noch irgendwann durch oder meine Leidenschaft noch intensiver kann ausüben oder vor allem eben noch mehr Zeit hier kann investieren und ja, dass entsprechend die Rahmenbedingungen auch zur Verfügung gestellt werden, damit die entsprechenden Beruf, Familie und eben Fußball jetzt konkret noch besser kann ausüben oder ausfüllen.
Und unter einen Hut bringen.
Genau.
Jetzt gibt es ja verschiedene Schiedsrichtertypen. Es gibt verschiedene Fußballertypen, es gibt aber auch verschiedene Schiedsrichtertypen. Sandro Scharo hat es, glaube ich, gern, wenn er so ein bisschen der Chef ist auf dem Platz, redet auch relativ harsch und direkt mit den Spielern. Kann das auch durch seinen Status, würde ich sagen. Also so kannst du nur pfeifen, wenn dann auch richtig, wenn die anderen dir glauben, was du pfeifst im Schnitt. Fedai San erlebe ich jetzt mehr so als Vibes-Typ, also es ist nicht abwertend gemeint, aber so mehr, der geht damit zu den Spielern ran, lenkt vielleicht sogar mal auf die Schulter und sagt, komm jetzt, oder ja, stimmt, habe ich falsch gesehen, aber dafür habe ich es hier vor richtig gesehen. Was bist du für ein Schiedsrichter-Typ?
Ich würde mich persönlich als offenen, kommunikativen, autoritativen Schiedsrichter einschätzen, beurteilen. Also auch ich schätze grundsätzlich den Kontakt mit den Spielern. Ich glaube, das ist auch ein mega wichtiges Element, dass man eben Menschen macht. Weil schlussendlich hat man 22 verschiedene Individuen, wie du es vorhin gesagt hast, 22 verschiedene Charaktere, Persönlichkeiten. Und eine von unseren Herausforderungen ist es ja irgendwo durch den Match über 90 Minuten super über die Runde zu bringen, damit ja irgendwo durch auch all die Persönlichkeiten auch abgeholt werden. Nicht jeder hat das Gleiche nötig, damit er ja mit dem Schiedsrichter oder damit er seine Leistung kann erbringen. Ich glaube, auch mit dem Umstand sind wir konfrontiert. Aber nein, ich würde sagen, dass ich glaube ich auch im Grundsatz zugänglich bin. Logischerweise jetzt mit Captain Referee Corporation, mit dem Captain Only, hat sich das jetzt auch so ein bisschen stark akzentuiert auf einen Captain. Aber auch dort, also umso wichtiger wird ja dann der Austausch mit dem Captain. Und ja, von dem her glaube ich, gehe ich davon aus, bin ich eben autoritativ natürlich bei den Entscheidungen, bei wichtigen Entscheidungen. Wenn es um eine Penalty geht, gelbe Karten, disziplinarische Strafen etc. etc. Glaube ich, dort muss man dann sicherlich auch der Chef sein als Schiedsrichter und in dem Sinn können aufzeigen, hey, schau, da gibt es einfach keine Verhandlungsbasis. Das ist der Entscheid, den ich jetzt getroffen habe, der steht, ja, solange jetzt nicht der Wahre eingreift.
Genau, aber überrascht dich das nicht amix immer noch? Also ich meine, du gibst eine geile Karte und es gibt dann immer noch Spieler, die das Gefühl haben, wenn ich jetzt mit dem Schiedsrichter diskutiere, vermutlich nimmt er sie zurück.
Es überrascht mich tatsächlich, ja. Aber ja, viel machen dagegen kann man ja nicht, außer dass man natürlich dann irgendwie wieder eine Gelbe gibt, wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat, es ist jetzt over the top, es geht jetzt gar nicht, es ist jetzt irgendwie unsportlich, aber solange es sich einigermaßen im Rahmen befindet, und das ist ja eigentlich meistens, und vielleicht brauchen das auch die Spieler, eben so ein bisschen auch, ja, um ein bisschen den Frust abzulassen über ihre eigene Aktion oder über den Gegner oder was auch immer, und eben solange das sich im Rahmen hält, denke ich, jetzt einmal, da gehören die Emotionen oder da darf man die Emotionen auch tolerieren und akzeptieren auf dem Fußballplatz.
Merkst du, dass Spieler anders auf dich reagieren, jetzt wo du länger dabei bist? Also natürlich, klar, in der Liga wechseln ja nicht nur Trainer, sondern auch Spieler die ganze Zeit, aber du hast ja trotzdem immer so ein paar Urgesteine gibt es ja und die sind ja häufig auch die, die jetzt richtig innerhalb von einer Mannschaft angehen. Ja. Und ich weiss, es gibt dann schon Spiele, also Spieler haben schon auch Präferenzen und finden den einen Schiedsrichter finden sie gar nicht lässig, oder? Und den einen finden sie vielleicht den ekligen sicher, aber den respektieren sie, weil er halt meistens richtig pfifft. Den anderen mögen sie irgendwie so. Mhm. Also merkst du, dass die Spieler inzwischen wissen, ah ja, jetzt kommt er auch noch und der pfifft so und...
Definitiv. Also ich glaube, allein schon, wenn man ja natürlich mit jedem Match gewinnt man an Erfahrung, einerseits für sich selber, aber mit jedem Match gibt es ja auch die Spieler die Möglichkeit, die als Schiedsrichter besser kennenzulernen. Sei es jetzt in schwierigen Situationen, sei es jetzt im Austausch, und das ist ja nicht nur die 90 Minuten während dem Match, sondern natürlich, das fängt ja auch gewissermaßen ein bisschen früher an, oder vor dem Match, dass man dort in Austausch kommt, nach dem Match, ist zwar relativ selten, aber ist jetzt dafür umso mehr, wenn sich dann mal ein Trainer oder ein Captain die Zeit nimmt, wenn er mal nicht zufrieden ist, dass er dann eben die Emotionen oder die Reaktionen sich quasi aufspart und dann auch nicht auf dem Platz mehr direkt voll in den Emotionen mit dem konfrontiert, sondern wenn sich mal die Emotionen ein bisschen gelegt haben, 40 Stunden, 20 Minuten später in die Schiri-Kabine kommt, dass man das dann, ja, dass wir dort eine Auslegeordnung machen, dass wir dort miteinander besprechen, wie das ich wahrgenommen habe, warum das er unzufrieden ist, wie das er es gesehen hat. Und meistens, ich habe noch nie erlebt, dass dann eigentlich ein Captain oder ein Trainer aus der Schiri-Kabine raus ist und immer noch mir einen mega Groll auf uns gehackt hat. Also von dem her, das schätze ich immer noch mega. Und das führt ja dann auch dazu, dass dann eben die Verantwortlichen uns besser kennen oder mich dann als Schiedsrichter besser kennen. Also, ja, von dem her, mit jedem Match, mit jedem Jahr mehr, wo man hat. Und logischerweise, wir sind immer noch eine relativ kleine Liga, mit 12 Mannschaften in der Super League. Also, die Pappenheimer kennst du mit der Zeit, vor allem Captains, eben, wenn du dann irgendwie innerhalb von einer Saison, siehst du vielleicht eben 6-7 Mal, wenn du dann die gleichen Mannschaften kennst, du weißt schon, wie sie ticken, du weißt schon, wie du sie dann kannst abholen, du weißt schon, wie du dann mit denen musst reden. Und, ja, das gibt auch beide schafft es irgendwann durch Sicherheit und ja, und einfach, um das noch vorwegzunehmen, also ich glaube, niemand in unserem Kader, Aktivkader von den Schiedsrichter hat das Ziel, ich muss pfeifen, damit ich einfach möglichst beliebt bin bei den Schiedsrichter oder bei den Zuschauern. Nein, wir haben hier einen anderen Auftrag, wir sind hier da, um das Spiel irgendwann durch entlang vom Regelwerk möglichst in sicheren, in geleiteten Bahnen durchzuführen. Das ist unser Auftrag. Und logischerweise hat das dann bei gewissen ein bisschen für mehr Präferenzen oder für Sympathien, wie das man auftritt, wie das man sich dann gibt oder nicht. Aber auch das ist, glaube ich, absolut menschlich. Ja.
Ist es möglich, dass es durch die Captains-Only-Regeln, die, glaube ich, auch schon stärker durchgesetzt worden ist, zuletzt hat sich so ein bisschen wieder bürgert, dass man dann doch wieder irgendwie im Rudel irgendwie rundum steht und die Schweizer hat mir das, also, haben doch jetzt die Regeln eingeführt, ja. Ihr wisst es doch eigentlich. Aber wirst du da enger mit dem Captain? Weil, also, mir ist, genau, ist halt der Match, den ich halt können zuhören, das ist sehr weit los an, gesehen, glaub's. Wo ich zum Beispiel denke, ja, der Olivier Custodio und der Sander Scherer, also die sind beide, sind natürlich alte Hasen und so, die kennen sich schon lange. Und da ist aber die Diskussion eigentlich laufend gewesen, also nicht nur während Unterbrüche, sondern da hätte es auch können sein, dass der Scherer und der Custodio gerade irgendwie die Hände sich gekreuzt und dann hat der eine dem anderen gesagt, ja. Du, es ist im Fall vorher gecheckt worden, es ist kein Handspenalty gewesen. Ja. Oder der andere hat gesagt, du, Sander, oben da hinten hättest du doch nochmal müssen irgendwie, also ja. Gibt's da, das macht ja, würde ja total Sinn machen. Also, yeah. Eigentlich, oder? Dass die Kommunikation laufend.
Genau. Ich glaube, das ist schon Sinn und Zweck und das ist schon die Absicht von dieser Einführung, von dieser Weisung von der UEFA, oder respektive eben von der FIFA, dass man entsprechend eben, genau, einerseits die Bilder verhindern von diesen Massenansammlungen, von diesen Rudelbildungen rund um einen Schiedsrichter, dass zum Teil irgendwie am Schiedsrichter hinten nachgesäckelt wird. Also sogenanntes Mobbing betrieben wird von Spielern. Aber es ist natürlich schon nicht per se so, dass mit dem Captain Only jetzt ausgeschlossen ist, verboten ist für alle anderen Spieler irgendwie in einer möglichst konformen Art und Weise mit dem Schiedsrichter ein Gespräch zu suchen. Ich glaube, wenn einer zum Beispiel in der dritten Minute ein Foul macht, hey, es ist Limit. Du kannst gelb geben, aber ist es dann für deine Spielleitung wirklich förderlich, dort direkt mit einer Gelbe einzusteigen? Okay, hey, ich nehme jetzt den Joker als Schiedsrichter, ich nehme jetzt den Spieler, der jetzt eben nicht der Captain ist, ich nehme jetzt zu mir, ich tue mir jetzt 2-3 Worte richten, eine Ermahnung setzen, und das ist logisch, der Captain eigentlich nicht sehr viel mit jetzt für die Aktion von seinem Kollegen, von seinem Verteidiger zu tun. Der ist ja logisch irgendwo durch, dass sie die Ermahnung jetzt an den Spieler wieder ausrichten. Also so als Beispiel. Aber im Grundsatz ist schon auch die Idee und Absicht dahinter, dass man eben bei wichtigen Entscheidungen, wo man eben früher sehr, sehr oft einfach die Situation hatte, dass einfach irgendwie 10 Spieler, oder? Von beiden Mannschaften und der ist so ein bisschen ein Kaffeekranz. Ja, und genau das will man ja nicht. Also, dass sich entsprechend auf die beiden Captains abstützt. Und die sind dann auch entsprechend auch das Sprachrohr näher zu ihrer Mannschaft oder zu den Verantwortlichen. Dort arbeiten wir ja näher auch mit den 4 Offiziellen. Also, das wertet ja dem seine Funktion und Rolle näher auch auf, dass er im Austausch ist mit den Head Coaches, mit den Trainern, dass die Trainer ja auch irgendwo durch ja, ein Bedürfnis haben, die wollen wissen, um was geht es, oder? Dass dann der Vierte offiziell genau das Gleiche macht mit den beiden Trainern, wie sie ja auf dem Platz machen mit den beiden Captains, dass sie entsprechend die Informationen bekommen und wissen, hey, was wird gecheckt überhaupt? Das ist auch immer so
genau, eben beim Videoschiedsrichter, genau, oder? Ja, genau. Wird überhaupt gecheckt? Ist der Check schon vorbei?
Voilà. Um was geht es? Ja. Was wird gecheckt? Genau. Wie geht es weiter? Etc. etc.
Das ist das, was inzwischen ist sie auf dem Screen am meisten steht, ja. Die Possible Red Card ja. Review, aber dann sind alle irgendwie am Rad. Was, wieso, oder? Also, ja. Wahrscheinlich könnte man dort schon noch, aber es ist wahrscheinlich auch eine Frage von der Technik, oder? Dass die Leute im Stadion noch mehr mitbekommen, ja. Um was es eigentlich geht. Ja. Aber Thema Videoschiedsrichter. Ehemalige Arbeitskollegen von mir haben befürchtet, dass es einen klinischen Fußball gibt, wo nie mehr über einen Entscheid diskutiert wird, wenn der Videobeweis kommt. Ich glaube, den Videobeweis haben wir erbracht. Also man diskutiert eigentlich noch mehr.
Ja, verstanden.
Wie ist für dich, also ich habe das Gefühl, der Videobeweis, ich bin ein Befürworter. Ich finde, gerade bei der Offside-Diskussion, die es jetzt gibt, ich habe das Gefühl, es fallen viel mehr Goal, wo nachträglich dann entschieden wird, ja, es ist kein Offside gewesen. Alle regen sich auf darüber, wenn der Stürmer einen Millimeter im Offside ist und sagen, jo, warum macht man das? Aber ich habe das Gefühl, früher hat der Linienrichter einfach gesagt, Offside, weil es ist mega knapp, ich habe es nicht gesehen und kein Goal ist weniger schlimmer als ein falsches Goal. Ja. Und heute, ich habe das Gefühl, es fallen mehr Goal, die dann noch stehen. Also, aber was einem vorgegaukelt wird oder was einem vielleicht versprochen worden ist oder die Leute gemeint haben, ist, jetzt ist alles klar. Wir haben das Videobild und es ist völlig klar, logisch ist das eine rote Karte, logisch ist das eine Penalty. Und natürlich ist es überhaupt nicht klar, oder?
Es ist eine völlige Utopie, also, dass man das Gefühl hat, es gibt keine Diskussionen mehr, entsprechend, es gibt nur noch klare Fälle. Und genau von dem lebt ja aber auch der Fußball, finde ich. Das ist auch das Schöne an meinem Beruf, an meinem Hauptberuf, sage ich mal, als Schiedsrichter, dass es ja die Graubereichssituationen gibt, Entscheidungen gibt. Das macht irgendwo der rote Fußball so lebendig und emotional, wie er jetzt eben ist, dass man entsprechend dann am Montag oder wenn auch immer am Stammtisch darüber kann diskutieren und philosophieren. Das ist sicher nicht eingetroffen, dass wir dort in dem Sinn die Sterilität hätte können herbeiführen mit der Einführung vom Videoschiedsrichter. Und für mich persönlich, Ich bin ein absoluter Befürworter und das sage ich jetzt zwar nicht nur, weil ich Vertreter von der Schiedsrichtergilde bin, sondern weil ich als Schiedsrichter den Airbag habe. Das ist auch immer wieder so ein bisschen abgerissen worden. Und das ist effektiv so, dass ich zwar noch nie in der Super League ohne Videoschiedsrichter pfiffen. Also ich kann nicht beurteilen, wie es früher war. Auf der höchsten Stufe, in einem Cup-Final, in einem Barrage-Match, in so wichtigen Spiel ohne Videoschiedsrichter müssen zu pfeifen. Also ich habe den Druck, kann ich glücklicherweise nicht nachempfinden, wie das muss gewesen sein. Aber ich glaube, das ist schon noch heftig. Also man kann es natürlich auch noch jetzt weiterziehen. Champions League-Final vor etwa 10 oder 15 Jahren ohne Videoschiedsrichter. Und wenn du dort einen Bock schiessst, der ist der Bock geschossen und der wird dann nicht korrigiert. Und das Schlimme ist ja dann, dass innerhalb von ein paar Sekunden sieht dann der Zuschauer am Fernsehen, hey, es wäre falsch gewesen. Und du als Schiedsrichter bist dort allenfalls in einem Champions League-Final und und musst die Entscheidung treffen und weisst nicht, als armer Sieg, dass du jetzt eigentlich einen kapitalen Bock geschossen hast oder einen Foul-Entscheid getroffen hast.
Und der WM 2010 haben sie dann amigs oben noch die Wiederholung gezeigt, Ja. Man hat zum Beispiel bei England und Deutschland haben dann gesehen, dass der Ball klar hinter der Linie ist. Ja. Und dann nachher im Match, glaube ich, Mexiko-Argentinien, dass der Mexikaner 7 Meter offside gestanden ist und der Linienrichter nicht gesehen hat. Und der Schiedsrichter hat noch bevor am Abpfiff, bei Argentinien-Mexiko bin ich im Stadion gehockt, auf dem Screen gesehen, dass er eigentlich, dass es klar offside ist, aber er hat es nicht verzogen. Also du hast gesagt, Wort, Stichwort Airbag, und da kommt jetzt wieder ein Vorwurf, den man immer wieder mal hört. Ja, der Schiedsrichter verlässt sich einfach darauf, dass ja der Videoschiedsrichter dann schon kommt. Also das heisst, der pfeift einfach so ein bisschen plus minus irgendwas und kannst mit dem etwas anfangen?
Ja, also der Vorwurf irgendwo durch kann ich nachvollziehen, dass sich dort die Zuschauer die Gedanken machen. Ich kann jetzt einfach nur für mich selber reden, aber mein Anspruch ist es eben, nicht auf einen Videoschiedsrichter müssen zurückzugreifen. Also das ist ja irgendwo durch auch für mich immer der Antrieb, überhaupt zu trainieren, besser zu werden und eben ein besserer Schiedsrichter zu werden. Indem, dass man dort auch vielleicht immer in dem Kampf ist, nicht mit dem Videoschiedsrichter, aber immer im Kampf mit den Kameras. Also Kamera und Technologie, Digitalisierung versus du als Mensch mit deinen beiden Augen, die irgendwo durch natürlich anatomisch, biologisch limitiert sind. Aber oder ja, Kampf ist vielleicht übertrieben.
Ein Wettbewerb,
genau. Ein sportlicher Wettkampf, dass ich den Videoschiedsrichter nicht brauche. Dass ich es selber sehen will, auf dem Platz, ich will es selber warnen, ich will selber die Entscheidung treffen können. Und die braucht es ja auch. Es gibt sehr wenig schwarz-weiß Situationen, das ist der Fußball. Und es gibt sehr, sehr viele Graubereichsentscheidungen. Es gibt viele Entscheidungen, wo man darüber diskutieren kann. Und in diesen Situationen braucht es einen Entscheid vom Schiedsrichter. Klar kannst du dann einfach sagen, okay, wenn ich mir nicht sicher bin, dann mache ich einfach nichts, dann entscheide ich nichts. Aber eben besser wird es nicht. Und die Kollegin hinter dem Bildschirm wird dann auch nicht unbedingt dankbar sein, weil du bringst dann ihn natürlich einfach in Scheiss. Dann hat er einfach, sage ich mal, eine mega knifflige Situation, eine komplizierte Situation. Und schlussendlich musst du ja dann gleich hier als Schiedsrichter auf dem Platz, musst du unter Umständen raus und dann musst du gleich den richtigen Entscheid treffen. Also von dem her, wenn du auf dem Platz die Verantwortung nicht übernimmst, dann wirst du es aber spätestens vor dem Bildschirm müssen übernehmen. Also von dem her, ja, bin ich mit dem Vorwurf nicht ganz einverstanden. Weil der Schiedsrichter auf dem Platz ist weiterhin der Captain. Also er ist der Leader. Er muss den Entscheid treffen. Es ist irgendwo durch auch sein Match und seine Entscheidungen. Und der Videoassistent, wie es der Name ja sagt, soll einfach unterstützen, soll ihn irgendwo begleiten und eben einfach dann eingreifen, wenn es klar und offensichtlich falsch ist.
Was er dann als nächstes kommt, ist ja, wenn er rausgerufen wird oder wenn sie rausgerufen wird, Schiedsrichterin, dann ist ja eh klar, dann muss sie ja den Entscheid umstoßen, weil es muss ja ein klarer und offensichtlicher Fehlentscheid sein, sonst meldet sich der Videoassistent nicht. Es gibt Momente, wo Schiedsrichter werden sie ja manchmal abgefeiert oder manchmal fragt man sich dann auch, warum jetzt so. Wie ist das, wenn dir die Wahr sagt, du sollst rausgehen? Also, dann weisst du ja, sie oder er hat etwas gesehen. Mhm. Weil sonst kommt der Anruf nicht, oder?
Genau.
Und dann ist vielleicht noch der Sandro Scherdus, der vielleicht noch ein bisschen grössere Autorität hat. Und dann denkt man, oh je, wenn es der Sandro gesehen hat, ja, dann. Oder wie ist es denn so?
Ja, also, im Grundsatz sage ich jetzt mal, wenn ich das Zeichen auf das Ohr bekomme, hey, ja, schau, gang's dir nochmal anschauen, ist natürlich nicht so, dass ich innerlich, dass bei mir irgendwie Jubelstürme ausbrechen. Es ist natürlich ein schwieriger Moment. Du weisst, das heisst, in Tendenz, sehr wahrscheinlich, ist dir etwas durch die Lappen. Du hast etwas verpasst, du hast etwas falsch wahrgenommen, etc., etc. Und gleichwohl ist es dann eben wichtig, dass dann die inneren Emotionen nicht zu fest überhand nehmen. Weil das Ziel ist dann eigentlich, dass du vor einem Bildschirm irgendwo durch einen Reset kannst machen, dass du vielleicht die Fehlwahrnehmung, die du auf dem Platz gemacht hast, dass du jetzt eigentlich wie normal eine zweite Chance bekommst. Und ich sage, am Ende vom Tag werden wir Schiedsrichter an unseren Leistungen, an unseren Entscheidungen gemessen. Das ist irgendwo durch die Währung, mit der zahlen wir Cash. Und am Ende von dem Studium, von dem Videostudium, habe ich ja auch persönlich selber das Ziel, dass der richtige Entscheid steht. Und da muss ich dann, spätestens dort, muss ich dann aufhören, mit der inneren Befindlichkeit oder über meine Noten nachzudenken. Oh nein, jetzt bekomme ich da einen richtigen Rüffel von meinen Verantwortlichen oder jetzt bekomme ich da einen richtigen, heftigen Notenabzug. Nein, jetzt geht es einfach um ein Match. Jetzt musst du die richtige Entscheidung treffen, aus fachlich-technischer Sicht. Und von dem her bin ich auch dankbar. Also irgendwo durch bin ich auch dankbar, dass es mir ja rausruft, weil da habe ich es ja nachweislich hoffentlich nicht richtig wahrgenommen. Und ja, und dann gibt es natürlich auch gewisse Situationen, die aus Sicht des Schiedsrichters vielleicht auf dem Platz nicht so klar falsch sind. Aber wie gesagt, also ich kann ja da von eigener Erfahrung auch berichten, wenn wir jetzt nochmal das St. Gallen GC-Match vornehmen, wo es ja gut wäre gewesen, wenn ich bei meinem Entscheid wäre geblieben. Mhm. Und da muss man dann einfach auch sagen, ja, hinter dem Bildschirm sitzen immer noch Menschen. Also der VAR ist nicht vor Fehler Unanfälligkeit gefeit. Also auch dort hocken einfach Menschen vor dem Bildschirm, die auch Fehler machen. Und entsprechend muss man hier halt irgendwann durch auch so ein bisschen immer wieder das ins Bewusstsein von den Zuschauern vielleicht auch rufen, von der Öffentlichkeit, dass, wo Fehler wo Menschen am Werk sind, passieren halt auch Fehler.
Was du noch auf dem Platz hast, ist, du hast die Originalgeschwindigkeit, du hast vielleicht auch noch etwas, was du hörst. Mhm. Wo ja dann beim Fernsehbild, also Bild ganz weg ist im Normalfall, aus, das ist irgendein WM-Match, wo dann noch irgendwie 12 Richtmikrofone rundum sind. Und dann kommen so die Super-Slow-Mos und dann vielleicht noch ein Standbild mit Zoom und so. Ist auch noch schwierig, ja. Oder? Also, in Super-Slow-Mo sieht eigentlich fast alles entweder heroisch oder ganz schlimm aus.
Ja.
Wie schafft man das, sich dann von dem zu lösen und zu sagen, ja, aber ich auf dem Platz, für mich, ja, er zieht am Liebli, aber für mich ist es einfach zu wenig gewesen. Goploni, der hat 90 Kilo. Ja. Der geht doch jetzt nicht, weil er mal kurz hinter Zupf geworden ist. Aber man sieht halt, es strafft sich, oder?
Ja, und das ist eben die Herausforderung als Schiedsrichter. Also einerseits Innenwahrnehmung versus Aussenwahrnehmung. Und er sagt immer, Power of the Images. Ich meine, du bekommst nicht die Bilder auf einem Bildschirm, wo dann auch Zuschauer sehen. Und am Ende vom Tag, sage ich jetzt mal, eben, wie gesagt, geht es nicht um mich selber als Schiedsrichter bei diesem Match, um einen Notchen, sondern es geht um einen Fußball. Und ich glaube, das ist immer so das Prinzip und der Gedankengang bei jedem Schiedsrichter, der bei uns so ein bisschen drin ist. Was erwartet der Fußball in dieser Situation? Was ist der Entscheid, der für den Fußball jetzt in dieser Situation am meisten förderlich ist? Oder eben gerade konkret in dieser Spielsituation, in diesem Match, in dem Kontext. Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen weg von der Situation selber. Wie du es gesehen hast, so ein bisschen 360-Grad-Panorama. Welchen Entscheid muss ich jetzt treffen, damit er auch am besten akzeptiert wird? Und das ist schwierig. Also, das ist extrem herausfordernd, aber das ist auch der Grund, warum glaube ich, dass ich den Beruf und die Tätigkeit liebe als Schiedsrichter, weil es mega herausfordernd ist und weil man eben immer irgendwo durch Befürworter, aber natürlich auch Kritiker findet für die Arbeit, die wir machen. Aber im Großen und Ganzen wird sie ja, glaube ich, schon auch geschätzt.
Und zu guter Glück gibt es ja noch die Hamsregeln, oder?
Ja.
Wenn wir über die überhaupt reden?
Also, ich hätte nichts dagegen, wenn wir das Thema skippen.
Für mich ist nur das Einzige bei den Handregeln, ist der Ertrag sozusagen für den, wo der Penalty bekommt, ist häufig in keinem Verhältnis zu der Spielszene, oder? Das ist halt das Problem von der Art. Aber komm, wir lassen sie. Du bist FIFA-Schiedsrichter geworden. Dabei dürfen wir sich so einen Patch da vorne drauf machen. Das ist mega toll, oder? Du hast aber nicht selber aufbügelt oder so.
Nein, man bekommt nicht ein Set, das man selber aufbügelt. Nein, wir arbeiten dort respektive der SFV arbeiten dort eng zusammen mit der Organisation, mit einem Unternehmen, das sich dort spezialisiert hat
auf FIFA-Badge.
Auf Schiedsrichterartikel generell, auf Schiedsrichterdresses, auf Zubehör etc. Und das Unternehmen hat dann entsprechend die FIFA-Badge auch drauf gebügelt. Genau.
Was ist denn dein Ziel? Also du bist ja eben mit 32, du hast bis wie lange darfst du in der höchsten Liga pfeifen?
Ja, wir haben aktuell noch so die Altersregelung mit 45 und
ordentlich, hast du noch ordentlich Zeit?
Ja, genau, also das sind noch ein paar Jahre und von dem her, the sky is the limit. Hey, es klingt ein bisschen floskelhaft, ein bisschen abgetroschen.
Spiel für Spiel, oder
ja. Was? Also einen darf ich mir auch noch erlauben. Also wenn das Spieler und Trainer Wochenende für Wochenende machen. Ja. Nee, aber es ist wirklich so. Spiel für Spiel, Woche für Woche. Dankbar sein für jeden Match, wo ich bekomme. Sei es jetzt als VAR oder als Schiedsrichter auf dem Platz. Und einfach geniessen. Also, es ist ein riesen Privileg, dass ich Schiedsrichter sein, jetzt allein schon als Halbprofi darf ausüben. Und von dem her, schätze ich das extrem.
Was ich auch schätze, ist, dass du vorbeigekommen bist. Und mega offen über ein sehr schwieriges Spiel von dir erzählt hast. Und ich habe es extrem interessant gefunden, was du, und ich vielleicht schafft die eine oder die andere oder der andere, der raus zulässt, das nächste Mal, bevor der Bierbecher ein richtiges Feld wirft, sich noch schnell zu überlegen, ja, stimmt. Es sind eigentlich, wenn jetzt die da unten nicht wieder pfeifen, könnte man vermutlich kein Fußballmatch schauen, oder? Weil man schafft es nicht 22, mit einem Ball ohne Schiedsrichter, man schafft es nicht einmal in
der 5. Das ist so, ja, das wär's zu hoffen.
Danke vielmals für deinen Besuch.
Danke.
Alles Gute. Du bist am Donnerstag in Comedy im Walmstadion gesehen. Wer jetzt noch will, Tickets kaufen.
Also Stand jetzt wäre geplant in Stockholm Arena, ja.
Wer noch will Tickets kaufen. Wobei, das ist wahrscheinlich ausverkauft, oder? Wahrscheinlich haben die Leute.
Egal,
schwer. Wir sind am Fans am Dach, weil es ist vermutlich ausverkauft.
Ja. Was?
Danke vielmals.
Merci dir, danke. Merci nochmal für die Einladung.
Und wir machen jetzt einen fliegenden Wechsel. Der Carlo macht jetzt einen Schnitt und nachher sitzt du jemand anders.
Wunderbar.
Danke. <Deep top. lacht>
Danke auch.
9 Minuten haben wir für die Hot Takes, weil nachher muss der Manuel Gysi, der Sportchef vom Blick, nämlich schon wieder weitersäckeln. Und darum müsst ihr jetzt nicht auf 2,5-fache Geschwindigkeit stellen, weil wir schwätzen einfach doppelt so schnell.
Ja gut, dann doch, sie können ja, aber dann versteht man wahrscheinlich nichts mehr, weiss nicht. Also nachdem es jetzt unparteiisch war, kann man uns jetzt wahrscheinlich dann gerade Parteilichkeit vorwerfen, oder ich weiss nicht genau.
Genau.
Ich habe es noch nicht gehört, von dem
erste,
keine Ahnung.
Er ist super.
Ich hoffe, ihr habt die Tanzregel gelöst. Das wäre mein Anliegen gewesen.
Nein, wir sind doch nicht weg. Thun.
FC Thun.
Ibiza, nachher direkt auf dem Flughafen Sion, mit leichtem Restalkohol im Blut. Der Army FC Basel kommt wahrscheinlich nicht mehr nach Europa, weil die Thuner so schlecht geschaut haben. Du hast eigentlich in deinem Kommentar geschrieben, am Montagsblick,
genau.
Karma said bing. Ist es wirklich so schlimm?
Definier schlimm, also wir reden über Sport, aber... Es ist unsportlich, selbstverständlich, sich mitten in der Saison mal eine Woche rausnehmen, nachdem man sich vorher ganz fest angestrengt hat, logischerweise, und einfach sagen, gut, jetzt, wir sind fertig, geht uns nichts mehr an, und gleichzeitig geht es aber für eine Reihe von anderen Clubs, unter anderem für einen Gegner am Sonntag, am vergangenen, für den FC Sion, und eben dem seine Konkurrenz noch um etwas. Das geht logischerweise nicht auf und hat mich jetzt gerade in Bezug auf den FC Thun tatsächlich irritiert, weil es eigentlich einer von diesen Clubs ist, der ja für sich auch in Anspruch nimmt und ich finde sehr häufig zu Recht, Sachen vernünftig zu machen, mit einem gewissen Augenmass, eine gewisse Bodenständigkeit bewahrt zu haben. Und dass ausgerechnet die Mannschaft es jetzt nicht schafft, noch 2 Wochen zu warten, um nachher in die Ferien zu gehen, zusammen mit der Begründung, ja, dann wären wir alle auseinandergestoben. Also, auch kaum. Wenn die am letzten Spieltag Meister geworden wären, hätten sie wahrscheinlich auch noch irgendeinen Weg gefunden, um zusammen ein bisschen Zeit zu verbringen und es irgendwie gut zu haben, ob jetzt auf Ibiza oder auf einem Dampfer auf dem Thunersee.
Also, fünf Tage auf einem Dampfer im Thunersee.
Ja, also das wäre wahrscheinlich die grössere Party geworden, wenn die dort einfach eine Runde nach der anderen sich lavieren von der jubelnden Bevölkerung. Also, das war ein bisschen billiger gewesen. Und ich weiss jetzt nicht, also man stellt sich vor, irgendwie der FC Luzern, für die erste Saison jetzt eigentlich auch durch, die könnten dann auch sagen, Judi Hui, wir haben, sind jetzt doch die Championship Group vernünftig abgeschlossen, so jung können wir nicht mehr zusammen, wir verabschieden unsere Ferien und Vinti, der am letzten Spieltag gegen Luzern spielt, je nachdem wie der Match gegen GC ausgegangen ist, geht es dann tatsächlich noch etwas für die spielt gegen eine Truppe mit 2 Promille. Das ist tatsächlich einfach nicht korrekt. Und das ist alles, was ich habe sagen wollte.
Gut. Wobei, also nur noch schnell zur Ehrenrettung vom FC Thun. Sie haben ja einfach mit Spielern gespielt, die sonst nie spielen. Und die sind wahrscheinlich alles die, die keinen Alkohol trinken können, dann eine Fähre. Also
das haben wir
ungerecht.
Nicht kontrolliert.
Das ist jetzt ein bisschen ungerecht. Ich mag mich daran erinnern, dass IB eben das mal gemacht hat und nachher gegen den FCB ist geschossen und der Kasim Nuhu ist nach 36 Minuten ausgewechselt worden, nach 35 Minuten. Und es ist, es ist ziemlich heiß. Warum das auch ausgewechselt worden ist. Und der FCB hat 5-1 gewonnen und nachher gemeint, dass sie auf Augenhöhe mit IB und ist dann aber längere Zeit nicht Meister.
So kann man sich vertun.
Ich finde es nicht so schlimm. Ich finde, wenn du als FCB auf der FC Sion angewiesen bist oder auf der FC Thun angewiesen bist, wo Sion muss schlagen, damit du noch in Europa Cup kommst, dann hast du vermutlich ein, zwei Abzweigungen vorher schon leicht die Weg verpasst. Und ja, man kann ja auch sagen, stell dir vor, Lausanne würde auf Winterthur gehen und dort einen Match abliefern, wo man denkt, oh Jesus Gott, die sind zwar nicht auf Ibiza gesehen, aber warum eigentlich nicht? Und 1-2 verlieren und GC ins Eich reinbringen. Also,
grundsätzlich fairer Punkt, aber...
Du bist nochmal zurückgekommen, wir haben 9 Minuten,
also
du
bist stimmt,
wir haben noch 5 Minuten.
Wir haben 5 Minuten. Nein, also was man natürlich muss sagen, der FCB macht FCB natürlich das Argument nicht besser, indem er es nach einer Selberschaft gegen einen Club, was um nichts mehr geht, außer um Raum und IB, wo sich wahrscheinlich die Blöße gegen Basel nicht unbedingt geben nach einem auswärts zu verlieren, ist auch klar, logisch. Aber ich bin der Meinung, Thun sollte es nicht interessieren. Oder sollte das mindestens nicht mit Tracht sein. Gegen FC Sion kann man übrigens verlieren. Das muss man auch noch sagen. Also es sieht einfach wahnsinnig, ich finde es wirklich wahnsinnig schlecht aus. Und passt nicht zum FC Thun.
FC Sion, wo wir am Didier Tolo gratulieren, unsere Leserinnen und Leser haben für ihn abgestimmt zum Trainer des Monats. Ich habe schon vor 2 Wochen meine Stimme abgegeben. Der Tobi ist dann auch noch umgeschwenkt. Didier Tolo mit 100% von allen Stimmen zum Trainer des Monats gewählt worden. April. Macht eine super Saison. Herzlichen Glückwunsch. Keine super Saison macht der FCB. Einer von diesen Clubs, wo der Trainerwechsel sich jetzt nicht direkt positiv auf das Resultat ausgewirkt hat, kann man so sagen. Vernünftige erste Halbzeit, zweite Halbzeit, Jesus Gott. 0-3. Gut, in Bern verliert man irgendwie. Also, seit 10 Jahren. Genau, aus gewohnt. Und ist es schlimm?
Was?
Dass IB und Basel nicht mehr europäisch schütten. Also, nicht mehr. Nächste Saison nicht europäisch shooten?
Das ist eine gute Frage. Man könnte sagen, es ist erfrischend.
Für wen? Für die Spieler, die endlich den Druck von der englischen Woche
haben. Ja, mal etwas Neues. Mhm. Also andere, es sollen es mal andere probieren. Wobei, man kann jetzt sagen, also Basel und IB zwischendurch ist ja dann auch mal wieder etwas europäisch. Ich weiss jetzt nicht, was von... Also Thun wird auf mehr gespannt sein, wie die Mannschaft aussieht in 2-3 Monaten. Und ich weiss jetzt auch nicht, was gerade vielleicht ein Sion europäisch nachher in der Lage ist zu reissen, das wird man müssen sehen. Aber dort bin ich der Meinung, die haben sich das verdient. Und
Hot
das sagst du richtig vorher. Also wenn IB und Basus schaffen, über am Schluss 38 Spiele irgendwie nicht unter die ersten 40 kommen, dann müssen sie zuerst einmal bei sich selber schauen.
Also Hot Take, FC Basel, absolute Katastrophensaison, jetzt auch offiziell. Und jetzt schaffen sie es wahrscheinlich in den letzten 2 Runden. Nein, ich glaube es nicht. Also verpassen Europa, brutal.
Die Thun haben sie nicht
mehr. Nein, die Thun holen sie nicht mehr. Und sie holen auch Sion nicht mehr.
Nein, meine als Gegner.
Aha, so. Ja. Aha, ja, das stimmt. Sie können die Punkte, sie können die Bonuspunkte
die nicht haben sie abholen. Schon die haben sie tatsächlich gehalten, was für Thun um
es gegangen ist. Ja, also brutal. Einfach der Beweis, das ist einfach eine Saison.
Für wen ist eigentlich die Saison enttäuschender? Für Basel, der als Meister jetzt das europäische Geschäft komplett verpasst, oder für IB, der ja sich letzte Saison schon nicht mit Raum bekleckert hat, aber jetzt einfach sich noch einmal mit noch weniger?
Ich glaube, das ist ex aequo. Also die sind beide auf dem Podest, dürfen sie auf dem gleichen Platz oben stehen. Und wer auch da auf dem Podest vielleicht stehen darf, ist die Grasshoppers. Also der FC Winterthur, den ich vor einer Woche geschrieben habe, wo er sich komplett aufgeregt hat, tatsächlich doch gegen Lausanne gewonnen. Die zweite Halbzeit kann man eigentlich bei Winterthur immer streichen, dann mögen sie nicht mehr, aber diesmal hat es gelangt. GC schafft es, 2 Matches in Serie, wo es noch um relativ viel geht, in der ersten Halbzeit rote Karte für eine Tätlichkeit zu holen. Und ist jetzt vor dem Zitterspiel gegen Winterthur am Dienstag. Findest du man darf sich so am Boden wälzen, wie es der Lindrit Kamberi gemacht hat, wenn man einen Ellbogen zumindest den Lufthauch von einem verspürt.
Das ist ja ein freies Land, von dem her dürfen wir viel. Aber also du sprichst die Szenen an, um sie vielleicht noch
am
ganz Boden aufzulösen.
Bodenrollfreiheit, du bist ja, Plädoyer für Bodenrollfreiheit.
Grundsätzlich ja, machen Millionen von Kleinkindern weltweit ja täglich. Die Szene ist ja die, irgendwie kurz vor der Pause geht sie für 1-0. Ich glaube, Expected Goals Wert von 0,14 zu dem Zeitpunkt zugunsten von GC. Also man kann sagen, gewisse Effizienz. Der Manuel Zimba, der Stürmer, der für das eine Goal tatsächlich besorgt war, oder mindestens das letzte am Ball war, der Aspi Jensen, auch nicht ganz unbeteiligt daran, wird irgendwie in seiner eigenen Platzhälfte, aber irgendwo hoch in Mittellinie vom Lindri Kamberi von hinten bearbeitet, gehabt. Und schlägt nach hinten aus.
Wahrscheinlich hat er ihm auch noch etwas gesagt. Also,
möglicherweise, ja. Schlägt nach hinten aus. Und die Zeitlupe ist ja dann entlarvend, oder? Also man sieht dann, wie der Kamberi, es macht irgendeinen Klick und dann merkt er, oh, jetzt! Ja. Und dann sinkt er da nieder. Und nein, natürlich darf man das eigentlich nicht. Auch das ist, ich bin da irgendwie so ein Moralapostel. Ja,
Thomas,
ich habe 9 Minuten Moralpredigt.
Genau, ich als amoralischer Moderator habe dich für das geholt.
Du bist der Mann mit dem gesunden Menschenverstand und mit dem Augenmaß, weil man etwas verzeihen kann. Das macht, ich finde, das ist eine gute Qualität. Ich verstehe, warum er es macht. Ich glaube, er hat es sogar nachher dir im Interview nachher gesagt. Wenn ich es nicht mache, dann merkt es der Wahr nicht. Und das stimmt. Also, es ging gar nicht mehr schauen, weil irgendwie so das Gehebeln, das passiert ja dann oft im Match. Und im Zimmer sein Problem ist halt, er schlägt wirklich und er breicht. Aber eigentlich müsste ich einen Weg finden, zumindest Gelb verteilen dem Kamberi auch noch. Ich weiss nicht, haben wir das besprochen?
Nein, wir
sind in der Sendung vorher.
Hätten wir nicht dürfen zu aktuellen Sachen.
Ah, das ist schade. Okay, ja, fair enough. Ist wahrscheinlich vernünftig. Aber man müsste eigentlich einen Weg finden im Fußball, gerade jetzt, wo man merkt, dass die Spieler mit und weg suchen, um im VAR signalisieren, hey, ihr müsst im VAR etwas anschauen, dass es für den, der Sachen grösser macht, als sie sind, auch irgendwelche Konsequenzen geben, weil, also, Umkehrt ist er ja nicht vom Schlag, glaube ich. Also, ich weiß nicht, wie du aussiehst.
Nein, er sagt ja nachher, ich bin halt schlecht im Schauspieler, aber ich muss es halt machen, weil sonst gibt es halt nicht
rot. Das ist mir eine Komödie, sonst gibt's das halt kann es nicht anders sagen. Und ich verstehe, außer dem Zimba verstehe ich aber jeder nachher, warum er so handelt. Also, beim Kamberi kann ich es nachvollziehen, der Schiedsrichter hat am Schluss keine andere Wahl, auch wenn der Harald Gärtner uns auf der Tribüne in der Pause anders erklärt hat, wo bei dir auf dem Tablet ist, schauen, wie sich das abgespielt hat.
Ich habe es extra aufgehabt für ihn, damit er nicht, er hat so müssen auf dem Handy, hat das probiert zu schauen, bei einem anderen Kollegen, dann habe ich ihm das Tablet angehabt.
Ja, und er ist empathisch der Meinung gewesen.
Höchstens
gelb. Kann ja nicht wahr sein, maximal gelb. Ja. Muss man ihm wahrscheinlich verzeihen. Er ist nicht ganz neutral in dieser Frage. So.
Gut, ich glaube, mehr muss man eigentlich über die, oder gibt es sonst noch irgendwas, wo man da eine Runde müsste? St. Gallen gewinnt in Lugano. Eigentlich ein mega lustiger Match gewesen, aber es interessiert halt nicht so richtig da.
Ja, oder gut, schon? In St. Gallen interessiert es wahrscheinlich ein paar schon, wie es ausgegangen ist, oder? Nachdem sie am Samstag für Köpfinal-Tickets angestanden, in der Sonne, daheim, und am Sonntag ins Tessin gefahren und im strömenden Regen ein Match, der hinten raus auch recht wild geworden ist, wo man auch die Händsregeln wieder mal uns gefragt hat, was ist es jetzt genau, warum ist es so? Ja, könnte schon sein, muss aber auch nicht. Ja, eigentlich sehr munterer gewesen als erwartet. St. Gallen läuft heiß auf ein Cup-Finale, das hoffe ich mindestens. Weil das, wenn du vorhin gefragt hast, Europa-Cup, es wäre schon schön, das habe ich jetzt vorhin einfach angenommen, dass Sion dabei ist als Vierte. Das sind Sion nur, wenn es da die Losanuschi den Cup-Finale nicht gönnt gegen St. Gallen. Also, das würde dann der ganzen europäischen Geschichte nochmal zusätzliche Preise verleihen, die ich jetzt nicht weiss, ob sie wirklich gut wäre für den Schweizer Fußball.
Ich habe das eigentlich einen coolen Match gefunden. Es ist so um Platz 2 gegangen. Lugano hat sich das irgendwie in den Kopf gesetzt, dass sie doch noch irgendwie ein Saisonziel heimgeschinst und haben das irgendwie wollen. Es hat wahnsinnig viele Chancen gegeben. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, beide Teams sind so ein bisschen Kryptonit von der anderen irgendwie. Also Lugano hat ja eigentlich St. Gallen auseinandergekügelt eine Halbzeit lang, aber hat sich geweigert, den Ball reinzumachen. Und St. Gallen hat nachher gefunden, ja gut, dann machen wir es halt mit der Brechstange und zeigen euch mal, wie man halt so Goal schießt. Also Cup-Final. Stade Losanuschi, völlig überraschenderweise 6'000 Tickets zurückgegeben von den 12'500.
Also völlig überraschenderweise nur 6'000 zurückgegeben.
4'000 sind ja gekauft worden von einem Milliardär, glaube ich, Ich glaube, er ist Milliardär, oder?
Im Zweifel sind die immer Milliardär.
Im Zweifel.
Je nach Währung.
Wo er gratis verteilt an Teenager. Also von dem her, wenigstens ein paar Lausanne-Uschi-Fans sind dann doch dort. In dem
das ist erfreulich. Aber es wird wahrscheinlich leichtes Ostschweizer Übergewicht geben. Es
könnte relativ grün sein.
Möglicherweise. Und ja, könnte der Moment sein, wo endlich der Kübel geholt wird in St. Gallen. Aber wenn es jetzt nicht klappt, dann... Ihr habt ja da kürzlich diskutiert, ob der Matthias Hüppi das Maul ein bisschen voll genommen hat, und er gesagt hat, wie das vorhin ist, zuversichtlich, dass man den Cup gewinnt. Also wenn das vor dieser Affische nicht bist, dass ich auch noch etwas gesagt habe, zum einen vom Haken lassen. Also wenn nicht jetzt, wenn dann. Also die werden das wohl müssen wollen packen. Also sonst musst du nicht anreisen vor... Wie viel sind es denn? 30'000 Ostschweizer in dem Fall, wahrscheinlich so ungefähr.
Ja,
oder 28'000, 2'000 Sponsoren und 6'000 Wartländer.
Das sind aber nicht 36'000, ist ja wurscht.
Wie viel lassen sie noch ohne Stehplätze?
30 oder 34. Okay. Oder so.
Okay. Egal. Finden wir noch raus bis dann.
Du musst wieder säckeln. Die das jetzt gelost haben, wissen, dass am Dienstag wird ja eigentlich schon wieder geshootet. Vielleicht ist Vinti schon abgestiegen, vielleicht hat Vinti nochmals ein Spiel aller letzten Chance. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Danke. Ciao. Tschüss zusammen.